Und gestern kriegst du einen Dusch, wirst nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Hallo und herzlich willkommen zur 216. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Katie.
Und mein Name ist Michael.
Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen. Jede Woche verkosten wir gemeinsam einen Wein und erzählen die Geschichte dazu. Das Spannende an der Sache ist, dass der eine oder die andere nicht weiß, was jeweils der andere mitbringt oder umgekehrt. Für eine oder einen von uns ist es also immer eine Blindverkostung. Michi, du kannst dir sicher noch erinnern, was ich da letzte Woche eingeschenkt habe.
Ja, selbstverständlich. Du hast mir die wunderschönen Weine von der Chiara Condello gezeigt.
Genau.
Und es war sehr, sehr schöner Sangiovese. Le Lucille heißt das Ganze.
Le Lucille, genau.
2020. Sehr, sehr schön, wunderschön balanciert. Einfach halt genauso, wie du Sangiovese trinken willst.
Yes.
Und die Geschichte von der Chiara ist natürlich schon auch super, weil man hat so gefühlt, also ich habe das zumindest so gehabt und wahrscheinlich viele Hörerinnen und Hörer auch, dass dieser Name Chiara Condello in letzter Zeit immer wieder mal wo aufpoppt.
Yes.
Man sieht diese Labels immer mal wieder wo, das wird so ein bisschen in der Szene gehypt oder ist zumindest eine Zeit lang gehypt worden. Ich finde so die Hochphase ist auch schon wieder ein bisschen vorbei von diesem großen Hype.
Man hat vor 2, 3 Jahren mehr gehört, ja.
Genau, mittlerweile ist das einfach halt, den Namen kennt man so ein bisschen und weiß, dass das ganz gut sein soll.
Ja.
Und ich finde es halt cool, wie einerseits, wie lang die Geschichte von der Chiara eigentlich schon ist.
Ja, genau.
Weil die ja doch schon 2012 da begonnen hat, sie umzuorientieren, sage ich jetzt mal als
richtig,
Teaser.
Ja.
Weil sie wollte nicht immer Winzerin werden.
Mhm.
Und dass das halt dann doch wiederum auch einfach Zeit braucht, bis das irgendwo mal ein bisschen, ja, erkannt wird und ein bisschen in der Szene sich dann bewegt, das dauert halt einfach.
Ja.
Und auch extrem spannend, dass der Familienweingut dazu gibt. Das war mir halt gar nicht bewusst.
Ja, genau, das wissen die meisten gefühlt einfach nicht. Und ist aber durchaus ein wichtiger Teil ihrer Geschichte.
Ja, voll.
Ja.
Also richtig schön.
Geiler Sangiovese, gute Story. Hört es euch an.
Yes. Und heute sind wir wieder mal unterwegs.
Genau.
Heute sitzen wir beim lieben Peter Feider-Malberg in der Nähe von Spitz. Wir sind ein bisschen aufgefahren in Spitzer Graben rein, in Fissling, quasi wie außerhalb von Fissling, in so einem sehr, sehr schönen Haus mitten im Weingarten. Schön, dass wir da sein dürfen.
Vielen Dank. Wir haben uns eigentlich selber eingeladen. Aber
richtig.
Das ist gut.
Weil diese Aussicht wollten wir unbedingt einmal sehen.
Ganz genau. Wie gesagt, das ist eigentlich das Ziel für heute. Wir sitzen uns da jetzt her und genießen so ein bisschen die Aussicht und lassen die reden, Peter.
Okay. Stimmt, wir sind natürlich nicht wegen der Aussicht da, sondern schon wegen dir. So ehrlich muss man sein.
Ja, was seht ihr denn da? Also, wieso?
Die steilsten aller Weinhänge überhaupt. Also ja. Wir haben da quasi einen Blick direkt, was ist denn das? Ist die Riedbruck?
Nein, das ist die Schön.
Schön.
Genau. Also wir sind ja hier, wie gesagt, im Spitzer Graben im oberen Teil, im westlichsten. Und ich konnte hier, also ich bin ja seit 17 Jahren in der Wachau und habe die ersten Weingärten gekauft 2008. Und der zweite Weingarten, den ich kaufen konnte, war hier schräg vis-à-vis auf der Bruck, ein Riesling-Weingarten. Und ich war damals, hatte ich alles gemietet noch in Spitz. Also Kellerei war eine alte Fleischhauerei und ein Haus hatte ich gemietet. Und dann habe ich aber gemerkt, dass ich konnte natürlich nicht alles im Spitzer Graben kaufen, obwohl ich gedacht hätte, dass das hier schon sehr spannend war. Weil es schwierig war, Weingärten zu bekommen damals.
Ja, sicher.
Und vor allem haben Kollegen an der Donau unten immer gemeint, ja, vergiss den Spitzer Graben, weil da wären die Trauben ja eh nie reif.
Ja.
Und das hat sich aber, also es war damals schon abzusehen, dass da ein Klimawandel stattfindet. Und vor allem, wenn viele Kollegen in der Wachau von Reife reden, dann haben sie im Hinterkopf Zuckergradation. Und für mich ist das aber weniger das Thema schon gewesen damals. Also für mich ist Reife hat nichts zu tun mit Zuckergradation. Also es korreliert eigentlich nicht. Und ich war eher ich wollte einfach Trauben ernten in einem Moment, wo sie reif sind. Mhm. Und das ist sehr oft, wenn die Vögel anfangen zu fressen. Aber das hat noch nichts zu tun mit hohem Zucker, sondern das ist einfach physiologische Reife. Also
ja.
Physiologische Reife heißt ja nicht, wie gesagt, hoher Zucker, sondern dass die Kerne in der Lage sind, eben eine neue Pflanze entstehen zu lassen.
Mhm.
Und ich konnte damals an der Donau auch einzelne Parzellen kaufen. Aber es hat mich immer mehr hier in den Spitzergraben gezogen.
Mhm.
zu einer Zeit, wo noch die Aufmerksamkeit gar nicht so war, wie sie Gott sei Dank heute ist.
Ja.
Und dann konnte ich hier an dieser Stelle einen Marillengarten auch bekommen. Und als Bauer durfte ich natürlich damals im Grünland bauen, wenn ich keine andere Möglichkeit hatte. Und so ist es gekommen, dass ich jetzt hier eine Hofstelle gegründet habe mit Kellerei und Wohnhaus. Und da sitzen wir jetzt gerade und schauen schräg hinüber, eben wie gesagt, auf die Brugg. Und direkt vis-à-vis ist die Schön. Mhm. Dann rechts von uns ist Kalkofen. Links von der Brugg ist dann Brandstadt. Dann kommt Trenning. Und so hat man einen ganz guten Ausblick auf einige der bekannten Lagen hier. Im Spitzergraben.
Schon beeindruckend, finde ich, wenn du da rüber schaust. Und ich meine, klar, Spitzergraben, das ist alles terrassiert da und so. Das hat man schon mal irgendwo gehört, wenn man sich ein bisschen mit Wein beschäftigt. Aber das dann nochmal so zu sehen, also kriegt's dann natürlich alle Fotos.
Ich war dann, also ihr kriegt natürlich alle Fotos, eh klar. Ich war, glaube ich, auch noch nie so weit oben. Irgendwo.
Ja, genau. Ich glaub, wir sitzen da halt so schön herum, dass man das auch klarer sieht. Weil von unten schaut's halt einfach nur steil nach oben aus, aber du siehst halt nicht so ein klares Bild und da hast wirklich, wie du gerade beschrieben hast, das spannt sich da auf und du siehst von vorne bis hinten da richtig schön durch und du siehst alles komplett terrassiert.
Ja, also klareres Bild habe ich dann oft leider auch, weil ich dann halt schräg vis-à-vis hier ich habe also drei Arbeiter vollzeitlich und dann sehe ich halt, ob sie arbeiten und wie sie arbeiten. Und
stimmt,
hab dann auch ein klares Bild. Nein, aber ich muss zugeben, es ist vor allem, wenn ich entspannt bin an Wochenenden, dass ich dann, es ist die Morgenstimmung hier immer anders und es ist schon, ja, es macht
ist schon herrlich.
Ne? Ja, ja.
Absolut.
Na gut, wir haben Wein im Glas.
Wir haben Wein im Glas.
Genau, ich habe euch einmal einen Weißwein eingeschenkt, erstaunlicherweise.
Große, große Überraschung.
Ja.
Ah, schön.
Herrlich.
Superschöne helle Würze.
So dieses Pfirsich-Schalen-Thema. Herrlich, einfach.
Wie so Kräutrigkeit dazu, finde ich sofort.
Erster Eindruck, glaubt ihr, ist er reiferer oder ein jüngerer? Von der Farbe auch her?
Wirkt das hat einmal schon sehr, sehr frisch.
Genau, weil das hat schon ein, zwei Jahre gehabt, um sich zu finden, auf jeden Fall.
Ja.
Aber schauen wir mal am Gaumen dann. Aber die Nase zieht halt rein. Das ist bei deinen Weinen immer so, die Nase zieht
komplett,
mich sofort in das Glas.
Und das ist trotzdem natürlich alles ultra fein, ultra subtil. Das ist ja nie laut, das ist ja total was ergründet werden will.
Ja.
Da kannst du halt gefühlt immer eine Stunde einriechen und jede einzelne Nuance versuchen rauszupicken. Und das überfordert dich halt nie, weil ich finde, manche Weine, die halt sofort laut und da sind, ist echt cool, wenn ich sofort weiß, was mich da erwartet, aber es ist ein bisschen langweilig und das kann ich mich halt wirklich eine Stunde hinsetzen. Auch.
Also mein Gedanke dazu ist, ich nehme an, es kommt daher, dass ich nicht mit Reinzuchthäfen arbeite natürlich und auch nicht kühle besonders die Weine. Also die Weine vergären alle relativ trüb. Bei zwischen 23 und 26 Grad. Wenn es dann wärmer werden sollte, dann kühle ich schon runter. Aber was ich nicht möchte, sind Verästerungen während der Gärung, die dann eine schöne Frucht vielleicht machen, die aber vergänglich ist. Also ich möchte lieber, also bei allen Weinen, die ich mache, schreibe ich ja auch die Lage groß drauf. Und diesen Charakter will ich einfach bis in die Flasche dann bewahren und nicht verändern durch Maßnahmen im Keller. Und dadurch sind die Weine vielleicht nicht so laut, aber ehrlicher, sozusagen.
Umso schöner, finde ich.
Ja. Das jetzt am Gaumen.
Ja.
Also das macht natürlich auf, schon mit Druck, aber gleichzeitig mit Finesse. Und das finde ich so faszinierend, jedes Mal wieder.
Ja.
Ordentlich Säure natürlich.
Ordentlich
dahinter.
Säure, aber so richtig kristallin hinten, finde ich.
Ja, genau.
Also richtig, richtig schön.
Okay, alles Absicht meinerseits.
Sehr gut.
Ich erzähle euch dann die Hintergründe. Sorte, habt ihr eine Idee?
Ich würde da doch sehr klar Richtung Riesling gehen.
Okay.
Säure sagt schon Riesling, ja.
Ja, herrlich.
Das ist richtig schön, ja. Weil das macht, wie du sagst, das macht schon mit Druck auf, aber halt ultra fein. zieht sie dann sehr schön zusammen, behält durchgehend diese feine Würze, finde ich. Es zieht sie richtig durch, bleibt immer alles sehr hell, sehr strahlend in sich.
Wir sind auf der jüngeren Seite auf jeden Fall.
Das stimmt.
Und
ich lasse euch mal reden und dann...
Genau. Ja. Dann am Schluss sagst du uns, was wirklich los ist. Perfekt. Das ist der Deal bei unserem Podcast-Folgen am Anfang.
Ich habe vorhin nur, dass ihr vielleicht euch nicht so sehr fixiert, ich habe vorhin auch erwähnt, dass ich ja nicht nur im Spitzergraben die Flächen habe. Ja. Also das muss jetzt nicht notgedrungen ein Spitzergrabenwein sein. Mhm. Ja, genau. Kann, aber muss nicht. Also ruhig weiterdenken.
Sehr gerne weiterdenken. Ja. Das ist natürlich ein guter Tipp grundsätzlich für uns.
Aber vielleicht auch eine Irreführung.
Ja, ganz genau. Die Säure sagt nämlich, das muss schon irgendwas sein, wo es einfach nicht heiß wird. Und auch wie es nach hinten dann ganz fein wird.
Es wird so präzise, ja.
Du hast null von diesem überreifen Thema. Das ist sowieso nicht deins, Peter. Mhm. Überreif kennen wir nicht, zum Glück.
Ja, stimmt, ja.
Aber ich
finde... Ich versuche wirklich in einem Moment zu ernten, wo die Trauben so schmecken, dass man nicht aufhören kann zu probieren, wo man fast süchtig wird.
Ja, das klingt richtig.
Weil ich gemerkt habe, wenn man aus solchen, also für mich ist Qualität schon auch Balance zwischen Zucker und Säure.
Ja.
Und wenn der Saft, der Most in einer Balance ist zwischen Säure und Zucker, so dieses Gleichgewicht hat, und man nicht aufhören kann, Trauben zu futtern, dann bin ich überzeugt, dass man auch nicht aufhören kann, den Wein zu saufen. Ja, also richtig, dass dieser Zug da ist.
Zug ist hier gegeben.
Ja.
Das ist schon Zug richtig
unendlich,
so.
Trinkfluss unendlich.
Ganz ein ganz bisschen Gerbstoff hinten dran. Das ist ganz ein bisschen stärker zusammenhalt, das ist herrlich.
Der Hausstil.
Aber was ist das für ein Jahr?
Aber es kann nicht alt sein. Es muss einer der aktuelleren Jahrgänge sein. Es kann gerne schon.
Ist es?
Bitte?
Ja, ist es, ja.
Ist es, super.
Also es ist jetzt kein 15er.
Ja, fair enough.
Wobei ich sagen muss, dass ich die Weine, so wie sie gemacht sind im Keller, sind sie geeignet zum Reifen. Und wenn man die Geduld hat und den Platz hat, dann macht das sicher auch Sinn, weil dadurch die Weine an einer Dimension gewinnen, die man ja als Winzer überhaupt nicht beeinflussen kann. Also Zeit ist schon ein Thema. Und damit das vom Produkt her möglich ist, mache ich eben alle möglichen Dinge, damit das passiert. Also ohne Botrytis zu ernten, versuche einen niedrigen pH-Wert, bei einem niedrigen pH-Wert noch zu ernten. Das ist natürlich oft auch jahrgangsabhängig. Dann Maischestandzeiten entsprechend zu steuern. Wenn pH-Wert niedrig ist, ruhig ein bisschen länger. Und wenn er hoch ist, gar nicht zum Teil. Und Mostoxidation, ganz wichtig für mich. Ja, das sind so die Faktoren.
Und die änderst du je nach Lage,
Nach Lage nicht, aber nach Jahrgang.
Nach Jahrgang.
Ja.
Das heißt, alle Lagen, alle Weine kriegen eine sehr ähnliche Behandlung.
Ja, die gleiche Prinzip. Ja. Da mache ich keinen Unterschied.
Ja.
Da bin ich über die Jahre, jetzt mache ich ja doch seit fast 40 Jahren Wein, nicht ganz draufgekommen, welche Maßnahmen im Keller beziehungsweise Nicht-Maßnahmen Weine produzieren, die dann haltbar werden. Hat natürlich mehrere Auswirkungen dann auch auf Erträge und so weiter. Mhm.
So, jetzt ist die Frage. Haben wir hier entweder einen sehr kühlen Jahrgang im Glas, aber ich finde, es hat schon in sich an Kern, der nicht sagt, ganz
richtig.
Kühles Jahr.
Ja.
Aber es hat halt die Säure, die einfach
sagt, also dann, muss irgendwas Kühles. Dann hole ich euch einmal wo ab und sage.
Bitte, hilf uns.
Bei der Sorte seid ihr bei Riesling?
Ja, doch.
Ja, nein, das ist grüner Veltliner.
Faszinierend.
Ja.
Alter, wie? Das finde ich halt immer wieder
urg. Die Würze, aber so ein Säurezug.
Wie geht sich das aus mit Veltliner? Stille, weiß man nicht.
Nein, ich weiß, in dem Fall weiß ich es genau. Also das ist, da mehrere Faktoren kommen da zusammen.
Ja.
Das ist spitzer Graben in dem Fall.
Ja.
Also ich löse langsam auf, oder?
Bitte.
Ja. Ich habe jetzt die letzten Jahre gemerkt, also vor allem seit 2017, wie der Klimawandel in der Wachau auch hier angekommen ist. Und habe ja einen Einstiegswein namens Liebe dich. Wobei Einstiegswein jetzt nicht bedeutet, dass das ein billiger Wein ist. Wie gesagt, mache ich den mit dem gleichen Anspruch wie all die Lagenweine. Mhm. Ist in dem Fall ein Markenwein, kommt von mehreren Lagen in der ganzen Wachau, vor allem aus Unterläuben. Mhm. Und da habe ich gemerkt, dass dass es für meine Idee von Weinmachen fast schon zu warm wird für Weißwein. Und nachdem das auch gepachtete Flächen sind, da habe ich einen Hektar gepachtet dort. Und der ist so die Basis für diesen Liebe dich immer gewesen. Um da jetzt eine Säureversicherung zu haben, als Verschnittpartner bei diesem Markenwein, habe ich im Spitzer Graben hier, wenn ihr euch umdreht, Richtung Trenning hin, eine Wiese erworben vor, wann war das, 2018. Und habe dort, das ist eine Fläche, da war noch nie Wein, weil das war immer für Livestock, für
Tiere.
Kühe. Ja. Mhm. Und ist gemäht worden, also ist immer Heu gemacht worden. Und der letzte Bauer in Fiesling hat seine Kühe verkauft, damals 2017. Mhm. Und 2018 habe ich das kaufen können, dann diese Fläche. Da geht es um knapp 2 Hektar und ist ein Nordosthang, relativ hoch, der ist also höher als wir jetzt, auf 380, geht drauf bis 400 Meter. Und somit kommen da jetzt 3 Faktoren zusammen. Das eine ist Spitzergraben ist kühl,
ja.
Das zweite ist Nordosthang ist kühl und das dritte ist die Höhe.
Ja.
Nachdem der aber jetzt Richtung, also sonnenabgewandt ist, hält der die Feuchtigkeit sehr gut. Das ist von den Böden her ein sehr, sehr tiefgründiger, lehmiger Boden, kann die Feuchtigkeit gut halten. Da war zum Beispiel noch nie Trockenstress. Mhm. Und 2023, das ist jetzt ein 23er, ja. War der Ertrag das erste Mal so, dass es mehr war, als ich gebraucht habe für den Liebe dich. Mhm. Und der Wein hat mir so gut gefallen, dass ich Teil als Ortswein Fiesling gefüllt habe. Und jetzt, mein Gedanke beim Kosten von dem Wein aus dem Fass damals war immer, das erinnert mich an meine Anfangszeiten aus den 80ern, wie ich begonnen habe, also mich mit Wein zu beschäftigen.
Ja.
Und für mich hat das immer im Hinterkopf mitgeschwungen, dass das ist Wein wie früher.
Ja.
Also mit dieser Säure, ja. Und der hat also jetzt wenig Alkohol, mit 12, aber halt doch diese knackige Säure und für mich so ein traditioneller Stil, den man kaum mehr gewohnt war.
Absolut nicht.
Und mit meinem heutigen Background und dem, ich sag jetzt mal auch mit dem Weinwissen, das wir alle haben, macht man auch ganz andere Weine als noch vor 35, 40, 50 Jahren. Aber von den Trauben her kann ich mir vorstellen, war das so in diese Richtung vorher. Mhm. Also für mich ist das so der Wein von früher. Um dem Ganzen noch ein bisschen ein Pep zu geben, ist auch drinnen grüner Veltliner von der Bruck. Da habe ich einen Terrassenweingarten. Und diese beiden machen jetzt also aus diesen Fieslinger Ortswein 23.
Sehr, sehr schön, weise, dass das jetzt auch noch junge Reben am Schluss sind.
Ja.
Das ist nochmal ein extra Punkt an Faszination.
Ja, die waren im sechsten Jahr.
Ja, eben.
Und,
also,
ja.
Wenn du jetzt sagst, ja, keine Ahnung, das sind halt irgendwie 70er alte Reben auf der Brandstadt und das wird dann so fein, weil sage ich, okay, gut,
ja,
verstehe.
Also die Hoffnung ist, dass der natürlich an Dichte und an Konzentration dann irgendwann auch noch zunimmt. Aber in dem Fall ist einfach die lange Hängzeit auch. Also es ist die Blüte gar nicht einmal so spät, aber die Reife ist dann doch...
Dauert zu lange.
Ja, das sind wir jetzt. Ja. Früher war immer meine Lage Brandstadt, der letzte Weingarten, den ich geerntet habe. Und hier waren wir jetzt noch einmal eine Woche später dran.
Wie spät bist du dann wirklich dran?
23 müsste ich jetzt überlegen, aber die Ernte ist bei mir immer relativ lang, das sind immer 7 Wochen.
Boah.
Und wobei man ja sagen muss, ich fange dann meistens in Unterläuben an und arbeite mich dann das Donautal bis hier herauf durch und deswegen dauert das oft lang. Wir machen dann auch, die Ernte ist immer, machen meine 3 Arbeiter und immer ein, zwei Leute mehr, also ja, kleine Mannschaft. Mhm. Also einige hundert bis wenige tausend Kilo pro Tag maximal. Also bei 30.000 Flaschen im Jahr ist das gut möglich.
Ja, und es ist natürlich auch nicht unpraktisch, dass sie diese Ernte ein bisschen zieht. Wenn du das Ganze halt in einer oder zwei Wochen alles gleichzeitig machen müsstest, wäre es wahrscheinlich einfach stressiger.
Ja, das kommt sicher. Es gibt Jahrgänge, wo ich mehr Erntestress habe als in anderen. Also seit ich in der Wachau bin, waren die geraden Jahrgänge immer die mühsameren.
Ja.
Und die ungeraden, die easy Jahrgänge. Also in dem Fall 23 war auch ein leichterer Jahrgang.
Das ist so lustig. Das hast du mir 22 auch schon erzählt. Ja, das sind und immer das die ungeraden. Die leichteren.
Also so wie es jetzt draußen ausschaut, jetzt haben wir 25, ungerades Jahr. Es sieht aus, ja, also es ist noch nicht zu Ende. Für heute Nachmittag ist ein schweres Gewitter vorhergesagt. Ja. Aber ob das dann kommt, weiß man nicht. Also.
Sehr gut.
Das heißt, Ortswein Fissling Grüner Veltliner 23, gibt es den schon am Markt oder wann kommt der?
Ja, ja, der ist jetzt seit, was haben wir jetzt? Seit Frühling, glaube ich, ja. Seit Frühling am Markt.
Wo kriegt man das?
Nein, falsch. Seit Herbst letzten Jahres.
Ah, okay.
Ja. Den gibt es im gut sortierten Fachhandel, wie man sagt. Und vor allem im Ausland, weil ich exportiere relativ viel.
Ja, also
ich
mache
jetzt fast 80% ist Export. Mhm. Und in Österreich, also in Wien gibt es ihn bei Pap Clément.
Ja.
Winothek St. Stephan. Dann über Döllerer und Wagner. Mhm. Das sind so meine Fachhändler.
Deutschland.
Und in Vorarlberg beim Dominik Ammann in Enzing. Das sind so meine österreichischen Partner.
Und in Deutschland, weil wir haben mehr Hörer in Deutschland mittlerweile als in Österreich tatsächlich.
In Deutschland Lobenberg.
Lobenberg, ja.
Sonst der Joachim Christ in Hannover, Alleswein. Bröding in München. Mhm. Kössler und Ulbrich in Nürnberg. Wobei, die haben ihn, glaube ich, nicht bekommen noch. Aber wer weiß.
Und was sind wir da kostenpunkttechnisch, Pi mal Daumen?
Das ist, ab Hofpreis ist 27.
Mhm. Das ist
sehr, sehr guter Abhofpreis.
Ja, wobei der ist, wie gesagt, meine Partner kriegen ja entsprechend Rabatte, so dass es am Markt dann auch so um die, also unter 30 Euro ist auf jeden Fall.
Das ist schon sehr, sehr guter Preis für das, was ich da im Glasl kriege.
Absolut.
Und wieder mal ein schöner Beweis, dass dieses ganze Veltliner-Bashing und Veltliner in Bezug auf Klimawandel-Bashing, das funktioniert schon. Man kann als Veltliner weiterhin sehr, sehr guten Wein machen.
So ist es. Man muss nur wissen, wie.
Richtig.
Gut, passt.
Schön gesagt.
Ehrlich. Gut, Peter. Vielen Dank für diesen wunderbaren Wein.
Naja, noch einen.
Noch einen. Sehr gerne noch einen. Ja. Vielleicht ganz kurz vorher steigen wir mal in der Geschichte ein.
Richtig.
In meiner Geschichte? Okay.
Von ganz
Was
vorne
wollt ihr
weg.
Da hören?
Alles. Ich kann mich nur sehr gut an unser Telefonat erinnern. Wir haben das ja für die Folge 37 geführt, 2022, irgendwann einmal im Frühling. Und da hast du mir sehr, sehr schön erklärt, wie das dazu gekommen ist, dass wir jetzt heute hier sitzen können. Du hast gesagt, du hast angefangen in einem ganz anderen Bereich.
Ja.
Und du hast in München, du bist ja Salzburger. Du bist ja quasi neben der Stiegl-Brauerei aufgewachsen.
Richtig, genau. In Max Glan, Riedenburg.
Genau.
Richtig. Die Nase war immer voll Malzgeruch, weil damals wurde noch gemälzt in der Stiegl-Brauerei. Aber ich glaube nicht, dass das der Grund war, sondern ich habe, wenn ihr eure Weingläser anschaut, die Wassergläser hier, diese grünen, dickglasigen, das waren die Weingläser meiner Eltern und Großeltern.
Herrlich.
Und das sind so Bechergläser, die zeigen, wie man früher Wein getrunken hat. Das war ganz normal, dass Wein ein Teil des Alltags war. Da hat man zum Mittag und zum Abend ein Glas Wein getrunken und das war's. Hm. Und der Vater hat einmal im Monat dann eine Lieferung aus dem Burgenland bekommen, weiß ich noch. Vom Bauernspezi hieß das, Dopplerware.
Das ist ein geiler Name.
Und so war Wein einfach ein Thema bei uns zu Hause, aber kein aufgeregtes. Mhm. Und dann gab es den Weinskandal und die Medien waren voll und ich habe begonnen, mich damit ein bisschen zu beschäftigen, habe dann meine ersten Riedelgläser damals gekauft und dann gab es eine Sendung, die hieß Die Weinmacher. Im Bayerischen Rundfunk.
Ah.
Das war jeden Sonntag 40 Minuten lang. Und die habe ich inhaliert und auf VHS-Rekorder aufgenommen und jede Serie, jede Folge, also 10-mal angeschaut, bis ich es auswendig kannte, versuchte, die Weine zu bekommen.
Ach, wirklich?
Ja, ja, und und das war Ende, das war 88, 89.
Zu dem Zeitpunkt warst du im Marketing- und Werbungsbereich?
Ja, da war ich in Wien in einer Agentur, war dort Etatdirektor, ja, genau. Und konnte mir also auch das leisten. Also ja, okay. Weil die Weine waren zwar deutlich günstiger als heute, aber doch, wenn man die irgendwelche toskanischen Weine gesucht hat, die schon bekannt waren, das hat einfach Geld gekostet.
Ja, klar.
Und damals, da gab es auch eine Folge dann über die Wachau mit Prager, Hirzberger, Knoll, Willy Bründelmeier und so. Und die Weine habe ich dann auch alle versucht zu bekommen und so bin ich sozialisiert worden, weinmäßig. Und dann, weiß ich noch, da gab es in der Agentur eine Wettbewerbspräsentation der Münze Österreich. Mhm. Ich habe damals den Philharmoniker, die Goldmünze, betreut.
Ah,
und da weiß ich noch, dass da hatten wir eine Jahrespräsentation gegen andere Agenturen, eine Wettbewerbspräsentation. Und ich war schlecht vorbereitet. Weil mich das nicht mehr interessiert hat, um es heute zu sagen. Und daraufhin, nach einer schlaflosen Nacht, habe ich also in der Früh noch vor dieser Agentur, vor dieser Präsentation, habe ich entschlossen, ich werde Winzer. Ich höre auf mit Werbung und kündige und werde Winzer. Und so habe ich es dann gemacht. Also nach der Präsentation bin ich an der Agentur, habe gekündigt. Der Geschäftsführer wollte sofort wissen, wer mich abgeworben hat. Ich habe gesagt, niemand, ich werde Winzer.
Das hat niemand kommen sehen.
Nein, naja, doch, er hat sich dann nicht gewundert, weil das war klar, also es war schon, die haben sich immer lustig gemacht über meine Weinleidenschaft. und daraufhin, also die Präsentation haben wir Gott sei Dank gewonnen.
Immerhin, letzte Präsentation.
Genau. Und somit habe ich dann auch alles übergeben in der Agentur und bin dann ein paar Monate später nach Kalifornien.
Damals warst du 29, 30,
genau,
gell?
29, so um den Dreh. Genau. Mhm. Also zu alt auch für eine schulische Ausbildung, Gott sei Dank.
Weinbauschule mit 29 ist wahrscheinlich nicht ganz so lustig.
Ja, vor allem in der Praxis lernt man einfach mehr. Und ich habe mich dann auf die Suche gemacht, wohin gehe ich? Und der Michael Goes-Enzenberg vom Manicor, damals schon ein lieber Freund von mir, der kam gerade aus Kalifornien. Von der 89er Ernte und hat dann gemeint, ja, wenn, dann geht dorthin, weil da kann man jede Frage beantworten. Das sind alte studierte Weinmacher. Und dem bin ich dann gefolgt. Also da war ich ein Jahr in Kalifornien, habe dort gearbeitet und dann in Italien auf dem Weingut, in der Schweiz, in der Ingenieurschule als außerordentlicher Lehrer. Deutschland, Schwarzer Adler, beim Franz Keller, dann in Neuseeland und so war ich 3 Jahre im Ausland, bin dann 93 nach Österreich zurückgekommen und habe dann begonnen im Schlossweingut Graf Hadeck anzuheuern, habe dann das dort geleitet, habe die Möglichkeit gehabt, viele aus meiner Sicht interessante, aber aus der Sicht vieler anderer verrückte Sachen zu machen, habe Viognier gepflanzt, habe den ersten Portwein damals in Österreich gemacht.
Syrah
haben wir gepflanzt, genau. Und weil damals war noch gar nicht sicher, dass Grüner Veltliner so das Ding fürs Weinviertel ist. Weil es damals auch schon sehr trocken war, Anfang der 90er Jahre. Und habe dann mit 96 den ersten wirklich so Markenwein gemacht mit Wetlinski. Und konnte auch meine Erfahrungen aus der Werbung halt nutzen.
Sicher.
Das war sicher sehr, sehr wertvoll, weil es gefühlt zu dem Zeitpunkt halt im internationalen Bereich viel davon gab, viel von diesen Markenweinen. In Österreich ist es zu dem Zeitpunkt gefühlt
erst aufgekommen. War das so? Ich kann mich gar nicht erinnern,
dass irgendwie an Super Tuscans da auskommen ist, dann im engeren Sinne Markenweine.
Ja, ja, in dem Fall ging es aber um einen günstigeren Wein. Das war ein Einstiegsbereich. Und damals wollte ich einfach noch nicht mal Weinbegeisterten, sondern einfach jungen Weintrinkern oder jungen Leuten in der Gastronomie, in Bars, die Möglichkeit geben, unkompliziert ein Glas Wein zu bestellen. So wie man heute sagt, ein Aperol oder ein Hugo bitte, halt ein Wetlinski bitte. Mhm. ohne eine Lage oder einen Jahrgang nennen zu müssen. Und wir haben das damals auch mit Marktforschung betrieben, wie das Etikett ausschauen soll und so weiter. Haben die Cordula Alessandri, die heute sehr viele Weinetiketten macht, haben wir, die kannte ich aus der Werbebranche, habe sie gefragt, ob sie uns nicht das Etikett gestaltet, und mit der haben wir das entwickelt. Und dann habe ich in den 90er Jahren auch die ersten Versuche, nachdem ich gemerkt habe, in welche Richtung die ganze Kellertechnologie gehen kann und dass das keine Vorteile bringt und keine Geschmacksverbesserungen.
Das war damals schon klar.
Ja, durch Versuche bin ich draufgekommen, je weniger man macht, desto besser. Dann war 97 der erste Jahrgang, wo es überhaupt kein Thema war, höhere Alkohol, also höhere Zuckergradationen zu erreichen.
Ja.
Auch ohne Botrytis. Und da waren wir alle ganz, hurra, wir lassen jetzt hängen. Und das waren dann die Weine, die, wo ich gemerkt habe, die machen eigentlich für mich wenig Trinkfreude. Und so habe ich Ende der 90er Jahre dann auch die Idee, also einfach meinen Stil dort verändert, früher zu lesen, im Weingarten anders umzugehen, Spontangärungen zu machen und so weiter. Also mit der Erkenntnis um das Jahr 2000 herum, 2001, dass es im Weingarten ohne eine biologische Bewirtschaftung auch nicht möglich ist, die Qualität zu steigern. Und das hat dann noch ein Jahr, glaube ich, oder zwei Jahre gebraucht, bis ich den Eigentümer, den Maximilian Hadeck, so weit hatte, dass er das auch mit mir gemeinsam umgesetzt hat. Und wir haben dann umgestellt auf Bio. Und durch meine Freundschaft mit dem Fred Leumer haben wir dann sogar auf Biodynamie umgestellt, haben einen Berater mit dem Andrew Laurent nach Österreich geholt. Dann haben wir Respekt gegründet, die Vereinigung, die es ja auch heute noch gibt, größer denn je. Und der Andrew Laurent hat uns, also das waren dann andere Weingüter auch im Boot mit der Panobile-Gruppe, Bernhard Ott und Hannes Hirsch und so weiter, auch Manikor, wie gesagt, aus Südtirol. Und so hat es begonnen 2005. Und bei dieser Beschäftigung mit der Biodynamie bin ich für mich drauf gekommen, dass es ganz stark um die Böden geht. Also viel weniger jetzt um die Rebe an sich, als vielmehr um die Boden. Also wenn ich jetzt vom Boden rede, meine ich weniger die Geologie und den mineralischen Aufbau, als vielmehr das Bodenleben, also die Mikroorganismen. Und das ist heutzutage schon besser geworden, aber damals gab es überhaupt noch keine Forschung über Boden, weil es eben sehr schwierig ist, über Boden zu forschen. Ja. Und das war dann der Grund, dass ich habe gemerkt, das Arbeiten mit den schweren Geräten, oftmalige Reinfahren. Im Bio-Weinbau muss man ja umso öfter oft hineinfahren mit schweren Gerätschaften. Und dadurch ist die Bodenverdichtung einfach ein Thema. Und das hat für mich dann den Ausschlag gegeben, dass ich gesagt habe, ich will jetzt doch mein eigenes Projekt noch starten. Und das auf Böden, die vielleicht jungfräulich sind. Und da ist mir eben die Wachau dann in den Sinn gekommen, weil meine naive Vorstellung damals war, auf diesen jungfräulichen Böden, wo noch nie ein Traktor gefahren ist, müssen die eben noch in einem ursprünglichen Zustand sein. Hat sich dann, ich konnte eben, wie gesagt, 2008 meine ersten Weingärten kaufen. Und das waren alles, also ich war nur interessiert an Terrassenweingärten.
Ja.
Weil da kann kein Traktor rein.
Aufgrund der Begebenheiten mit Stiegen und Rampen ist das einfach nicht möglich. Ja. Und die Weingärten waren aber trotzdem dann nicht in einem ursprünglichen Zustand, weil dort, man kann sich das vorstellen, die Weingärten, die ich kaufen konnte, waren von älteren Menschen, die Nachfolgeprobleme hatten. Und so wie viele damals in der Wachau auch noch mit Herbiziden alles abgespritzt haben.
Natürlich.
Nämlich großzügig.
Damit sie so oft rein müssen.
Ja, und ich meine, man muss sich schon vorstellen, dass mit Motorhacke zu arbeiten und Motorsense, das ist einfach für ältere Menschen, es ist nicht möglich.
Ja.
Und so habe ich erst einmal die ersten Jahre die Böden wieder sanieren müssen, was aber relativ schnell geht. Also der Boden heilt sich sehr schnell. Und so waren meine Anfänge in der Wachau.
Bevor du jetzt vielleicht sogar noch tiefer in die Wachau reingehst, mir würde es sehr interessieren, erstens, wie bist du zum Gut Hardegg gekommen ursprünglich? Wie ist denn das passiert? Und
das war
als Geschäftsführer?
Nein, ich war nicht Geschäftsführer. Nein, ich war 14 Jahre dort. Also kennengelernt habe ich den Maximilian Hardegg über einen gemeinsamen Bekannten, der uns vorgestellt hat.
Okay.
Ich bin damals aus Neuseeland, glaube ich, zurückgekommen. 93.
Ja.
Habe im August eben den Maximilian Hardegg, der gerade von seinem Vater übernommen hat, den Betrieb.
Okay.
War ein junger Mann auch damals. Und der der war ja der größte Bauer, wenn es nicht sogar heute noch ist, in Österreich. Damals waren es 2500 Hektar unterm Pflug und Schweinezucht und Forst. Und da war eben mit potenziell 42 Hektar, wobei aber nur, glaube ich, die Hälfte bepflanzt waren, war er auch einer der großen privaten Weinerzeuger damals noch in Österreich. Und dann habe ich ihm angeboten, ich machte hier den Jahrgang 93, weil ich für mich noch der Meinung war, ich muss noch viel weiter lernen und ich ziehe dann weiter. Und bin aber dann da hängen geblieben.
Aha, immer das ist sogar nicht geplant.
Ja. Ich war dann Berater dort, also ich war nie angestellt. Und habe auch andere Betriebe immer nebenbei beraten.
Ah.
Und meine Leidenschaft und meine Liebe war eben dort, das Weingut zu leiten. Immer in Absprache mit dem Eigentümer natürlich. Und so waren wir ein ganz gutes Team.
Und diese Experimentierfreude, die du da offensichtlich ausleben hast können, war das auch von Anfang an möglich oder hast du immer so ein bisschen Aufbauarbeit leisten müssen, dass das dann gegangen ist?
Nein, das ging argumentativ. Wenn ich gute Argumente hatte, dann war der Maximilian Hardegg einverstanden und hat gefunden, ja, probieren wir.
Das war cool.
Ja, absolut.
Ja.
Gerade wenn
das war schon eine andere Zeit damals noch. Also wie gesagt, wenn ich so etwas erzähle, dann komme ich mir richtig alt vor. Aber ja, es war die Weinwelt wirklich so, wir sitzen hier in unserem Speisezimmer Wohnküche und im Regal sind also die Trophäen der letzten, weiß nicht, 2 Jahre. Und das sind eben die Weine der Welt, die uns einerseits besonders gut gefallen haben, damit wir sie uns merken, oder eben auch einige Beispiele, die mir gar nicht gefallen haben, aber sehr berühmt sind und deswegen wollte ich es mir dann auch merken. Aber sowas hat es einfach nicht gegeben vor 35 Jahren noch. Es sind viele, viele Weingüter, die noch nicht gegründet waren, beziehungsweise die noch nicht diesen Stellenwert hatten.
Ja. Wahrscheinlich
aber
das
sind
Zugriff, oder?
Für mich heute Klassiker und sowas macht mir einfach Spaß, weil es ein Teil meines Lebens ist. Ja.
Das sind viele gute Bekannte.
Sehr,
und auch einige Sachen dazwischen, die ich noch nicht kenne, wo ich mir jetzt denke, what are you?
Ich glaube, das müssen wir nachher nochmal gesondert diskutieren.
Genau.
Das würde mir nämlich natürlich schon brennend interessieren, was so Sachen sind, wo du sagst, die stängen da ab, wo es mir gar nicht taugt.
Aber das machen wir off the record.
Ja, das machen wir off the record. Gebe ich euch höchstens Hinweise dann nachher. Genau. Nein, weil man muss schon sagen, dass Weintrinken ist eine Geschmacksfrage und es gibt kein richtig und falsch und gut oder schlecht. Also sobald eine Flasche gefüllt ist und einen Markt hat, hat sie ihre Berechtigung. Nur das heißt noch nicht, dass sie jedem dann schmecken muss.
Ja.
Und so wie in jedem Gebiet gibt's halt dann, habe ich meine Vorlieben auch. Das ist bei der Musik so. Ich mag nicht jede Art von Musik.
Voll.
Aber wenn wir anfangen, über Musik zu reden, habt ihr wahrscheinlich auch einen anderen Geschmack. Also ist auch mein Zugang irgendwann gewesen, die letzten 10 Jahre, 15 Jahre zu den Naturweinen, die dann sich herauskristallisiert haben, auch von guten Produzenten. wo ich anfangs begeistert war, weil es einfach ein neuer Zugang auch war. Und ich habe mich sehr damit beschäftigt vor 10 Jahren, und um drauf zu kommen, dass das für mich einfach kein Weg ist. Also ich trinke manchmal heute noch gern Naturweine. Man muss auch sagen, dass die deutlich besser geworden sind und aus diesem Experimentierstadion heraus sind. Aber es geht aus meiner Sicht, für meinen Geschmack, nichts über die großen Klassiker. Also es sind auch, ich würde sagen, bei dem Stil, den wir hier machen, ist es so, dass das, wenn ich einen Weingarten habe, dann ist das, hat der für mich eine Persönlichkeit aufgrund der Bekanntschaft jetzt der letzten 15 Jahre, seit ich den dann bewirtschafte. Und da weiß ich genau, was für Qualitäten da möglich sind. Und da versuche ich halt jeweils in jedem Jahrgang das Beste draus zu machen. Also es ist immer, wenn ich was fülle, ist das die Interpretation einer Lage aus einem speziellen Jahr. Und wenn ich jetzt sage, okay, die Trauben sind super und ich bringe sie in den Keller und gebe sie in ein Fass, mache einen Deckel drauf, dann geht das oft in eine Richtung, die Chaos ist. Also es kann schon was Gutes werden, aber ich habe meine Versuche gemacht und da war halt sehr viel dabei, wo ich sage, das ist höchstens interessant, aber man will es nicht wirklich trinken, macht keine Trinkfreude. Jeder, den ich das hab damals probieren lassen, hat gesagt, ah, das ist spannend, aber aber ob das dann gut ist, ist eine andere Sache. Und vor allem, wenn man das dann in der Konsequenz in die Flasche bringt, ohne Schwefel und ohne Filtration, mit einem gewissen Anteil an Feinhefe, dann kann das auch in eine Entwicklungsrichtung gehen, die chaotisch ist. Also je nachdem, wo und wie die Flasche lagert, gibt's halt dann jeweils einen anderen Wein.
Richtig.
Und wenn man den einmal zu Hause schön gelagert probiert und dann den gleichen Wein in irgendwo anders, wo die Flasche mal wärmer gelagert war, dann gibt's da ganz anderen Wein und Erfahrung.
Ja.
Also das ist einfach, wenn ich Hausnummer den Hochrhein ernte, dann schon mit dem Ziel, den so in die Flasche zu bringen, wie ich den Jahrgang empfinde. Und ich habe schon gesagt, dass ich im richtigen Zeitpunkt ernte, bei niedrigem pH-Wert, ohne Botrytis, dann brauche ich da auch also nicht viel Schwefel. Und dann ist das eben der Hochrhein aus dem Jahr, also der grüne Veltliner Hochrhein aus diesem Jahr, den ich da in die Flasche gebracht habe.
Du kaschierst halt nicht die Herkunft am Schluss, ja?
Ja, es ist nicht notwendig, weil was immer man im Keller dann macht an Zusatz, also an Enzymen oder irgendwelchen Zutaten, die es ja gibt und wo die Industrie ja gerne auch Geld verdient damit und jedes Jahr vor der Ernte schöne Hochglanzbroschüren zuschickt und man die durchblättert und sich denkt, unglaublich, was es mittlerweile alles gibt. Also bei guten Trauben braucht man das nicht. Ich rede jetzt nicht von großen Kellereien, die sich nach der Decke strecken müssen, die einen Preisdruck haben. Richtig, vom Handel aus. Und jedes Kilo Traube, das ich am Boden schneiden würde, zum Teil mit der Maschine geerntet haben, ja, logisch müssen die schauen, ja, die müssen, wie sie da ein gutes Produkt noch zustande bringen. Aber für einen handwerklichen Produzenten, der seine Lagen kennt, also ist einfach nicht notwendig.
War dir das 2008 auch schon klar? Also hast du 2008 auch schon gestartet mit diesen Ideen im Hinterkopf?
Doch. Wo ich da nach 2008 dann meine Erfahrungen gemacht habe, war schon noch, wie hier die Reifeentwicklung ist. Ich habe hier ganz konsequent dann in den folgenden Jahren so gearbeitet, wie man früher Wein gemacht hat, also wie mit einer alten Baumpresse, also ohne Abbeeren, schon quetschen auch, aber ohne, also keine Maische, Ganztraubenpressung, sondern eben quetschen und dann mit den Stielen langsam pressen und ohne Schwefel den Most zu oxidieren und dadurch zwei Phenole auszulaugen. Monophenole, die aber dann durch die Mostoxidation wegoxidieren, beziehungsweise zu Polyphenolen werden. Und die sind so, wie du vorhin, Katie, gesagt hast, der hat ein bisschen diese, so eine Astringenz, oder wie hast du es genannt, leichte?
Ganz bisschen Gerbstoff hinten,
Gerbstoff, genau.
Struktur gibt, ja.
Genau. Das will ich auch, also das will ich gar nicht verhindern, weil ich gemerkt habe, dass über diese Astringenz, die Weine oft ein bisschen säurehaltiger wirken, als sie tatsächlich sind. Ja. Und wiederum gute Speisenbegleiter werden dazu. Mhm. Ja. Also ich habe, wenn ich Weine mache, habe ich sie immer im Kopf als Speisenbegleiter. Das sind jetzt keine Weine, die man so schnell mal trinkt, weil man gerade eine Erfrischung möchte.
Ja. Wobei sie durchaus auch Erfrischung bringen.
Ja, das ist korrekt.
Das will ich nicht dementieren.
Sie bringen Erfrischung, aber ich möchte mich schon in Ruhe hinsetzen.
Ich mag mich schon beschäftigen können
damit. Ja, wie gesagt, so wie die Weine gemacht sind auf den Terrassen, können sie nicht billig sein. Sie sind preiswert,
so aber
eben nicht billig. Und es gibt viele sehr, sehr preisgünstige Weine, die einfach so, wenn man sich zusammensetzt und plaudert, ohne viel Aufmerksamkeit getrunken werden können. Aber ich finde das halt bei handwerklich hergestellten Produkten oft schade, wenn man sich wenig beschäftigt damit. Man geht auch nicht in die Oper und schläft.
Richtig.
Wo man für die Karte 100 Euro bezahlt hat.
Wobei, ich frage die 90-jährigen Ladies in den ersten zwei Reihen.
Naja, gut, aber das ist bitte ein professioneller Schönheitsschlaf.
Das finde ich herrlich, jedes Mal wieder.
Entschuldige, die sind da jetzt seit 65 Jahren in der Oper, haben seit 65 Jahren diesen Platz.
Die kennen das ja auswendig.
Ob sie es auswendig kennen oder nicht, ist ja dahingestellt. Aber sie dürfen, die dürfen
jeder
schlafen.
Darf machen, was er will.
Genau. Aber vor allem die sind super.
Ja, die sind die besten. Na gut, Peter. Wenn du magst, wenn du einen zweiten Wein hättest für uns.
Ja, dann bin ich jetzt kurz weg.
Wunderbar.
So, Wein Nummer 2.
Wohlbekomm's.
Vielen Dank.
Merci. Gleiche Feinheit wie vorher?
Gleiches, was? Weingut? Ja.
Gleiches Weingut wie vorher?
Ja.
Glaube ich, vielleicht. Ja. Genau die gleiche Feinheit wie vorher.
Aha.
Fast ein bisschen was Kalkstaubiges. He?
Mhm.
Herrlich. Es sagt jetzt auch nur mehr Riesling als vorher.
Sagt dann nochmal kühler, finde ich insgesamt.
Also jetzt seid ihr nochmal bei Riesling, aber in dem Fall ist es tatsächlich Riesling, ja.
Endlich einmal richtig quasi. Es hat hinten einen dicken Mehrgerbstoff.
Sind wir auf der jüngeren Seite auf jeden Fall.
Wieder dieser kristallklare Säurezug. Sehr schön.
Dafür wird jetzt ein Glas ausgepackt, das finde ich sehr gut. Das ist schon sehr schön.
Das ist sehr, sehr schön, ja.
Ich bin eindeutig hier irgendwo.
Wieder im Spitzergraben?
Ich bin eindeutig im Spitzergraben hier.
Ach, der ist sehr kalt jetzt, merke ich.
Vielleicht bin ich deswegen im Spitzergraben.
Nein, von der Temperatur. Nein, das stimmt trotzdem. Aber er ist sehr kühl jetzt da. Aber es ist auch wieder sehr hell in der Würze. Sehr fein, diese leichte Staubigkeit. Ja.
Ich bin trotzdem auf Basis von dem, wie es daherkommt, beim aktuelleren Jahrgang auf jeden Fall.
Ja, aktuell heißt ein junger Jahrgang, oder?
Mhm.
Ja.
Exakt.
Was glaubst du?
Ordentlich kühler.
Geht sie das, ja.
Ist es 21?
Ich wollte gerade sagen, geht sie die Säure für 21 aus?
Oder ist es 23 vielleicht sogar? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es 24 ist, aber andererseits habe ich bei einem 18er damals auch nicht glauben können, dass es 18 ist. Also.
Nein, also ich glaube, das ist...
Ein gerader oder ungerader Jahrgang? Schwieriger oder einfacher Jahrgang?
Ich habe gesagt, also wunderschöner Wein, einfacher Jahrgang.
Ja. Nein, das ist ein gerader Jahrgang.
Wirklich?
Mühsamer.
Aber nicht 22.
Doch.
22.
Nicht schon wieder sowas. Es ist wieder genau das gleiche Thema wie beim 18er damals.
Ja.
Das hat unglaublich, im wahrsten Sinne des Wortes, viel frischer dafür, dass es ein unendlich warmer Jahrgang ist.
Ja.
Wie funktioniert das, Peter? Weih uns ein.
Trauben im richtigen Moment ernten in dem Fall. und das ist schon, das war ein niedriger pH-Wert in dem Fall. Dadurch konnte ich Maischestandzeiten machen, was ich bei Riesling gern mache. Dadurch hat er diese Kreidigkeit, dadurch wirkt er saurer, als er ist. Eben, damals wenig Laubarbeit gemacht in der Traubenzone, nur das, was absolut notwendig ist, dass die Trauben nicht faulen, dass sie luftig hängen, aber wenig direkte Sonneneinstrahlung auf der Mehrheit der Trauben. Und dadurch auch ein bisschen diese grünen Komponenten, die ich bei Riesling auch ganz gern mag. Was glaubt ihr also ihr sagt Spitzergraben auch
wieder? Ich sag Spitzergraben, ja.
Okay, nein.
Geh.
Das ist jetzt mal ein Beispiel von der Donau.
Was das geht.
Ja, und da habe ich nur einen Riesling.
Wie kann denn das sein?
Du gehst auf 22.
Ja.
Und dann bist du nicht einmal im Spitzergraben herinnen, ja, und trotzdem funktioniert das,
ja,
so.
So,
aber das ist eine große Lage, also groß in Bezug auf Qualität, finde ich. Die ist nicht sehr bekannt, weil außer mir dort niemand, glaube ich, einen Lagenwein füllt. Da geht viel an die Genossenschaft. Und stimmt nicht ganz. Der Prager hat den Zweritaler. Das ist eine Sublage von dieser Lage und das ist Buschenberg jetzt.
Buschenberg ist das.
Buschenberg, ja. Buschenberg ist zwischen Kaiserberg und Klaus, also direkt neben der Ried Klaus.
Ja.
Aber aus meiner Sicht fast, also eine ganz spannende Lage, weil sie nachmittags, wenn es heiß ist, oft schon im Schatten ist von der Ried Klaus. Dadurch kühler.
Ja.
Und ein bisschen windgeschützt und kriegt voll die Morgensonne weg, also Südostlage. Und klimaschiefer Boden und alte Reben in dem Fall auch.
Ja.
Also für mich einer meiner ganz wichtigen Rieslinge.
Aber das wäre trotzdem klassisch für einen wärmeren, reiferen Riesling. Ich finde das so faszinierend, dass das überhaupt geht, dass das möglich ist, was wir hier im Glas haben.
Ja, aber...
ja.
Das ist schon geil.
Ja,
geil.
Ist es.
Also in dem Fall, wie ich vorhin erwähnt habe, meine Einschätzung von 22 dieser Lage gewesen. Also, aber das ist eben, damit der Wein so trinkig wird und dieses Potenzial hat, habe ich schlaflose Nächte. Also nicht nur bei dem, sondern bei allen Lagen. Also 22 war mühsame Ernte einfach.
Ja.
Und in dem Fall, also die Flasche war jetzt offen paar Tage, also warte mal, eine Woche ungefähr.
Okay.
Also die Duftigkeit ist bei der frisch aufgemachten wahrscheinlich schon noch einmal mehr.
Ja.
Also da war ein bisschen was gefehlt in der Flasche.
Aber das ist jetzt optimal da, wo ich es trinken möchte.
Ja. Na, oxidieren tut er ja nicht,
weil
er ja als Most schon oxidiert ist.
Ja. Sehr, sehr schön. Du erntest dann eben trotzdem durch die physiologische Reife, die du suchst, durch den pH-Wert, der dann halbwegs niedrig sein soll, trotz 22 quasi. Wie viel früher bist du dann im Vergleich dran zu jemandem, der was da jetzt zum Beispiel...
Das kann ich dir gar nicht
sagen.
Kann ich nicht sagen, aber jetzt seit 17 Jahren bin ich hier, kann ich schon von Tradition reden. Also traditionell ernte ich immer eher früher als später. Ich kann mich erinnern, an 2012 habe ich begonnen mit der Lese. Zu einem Zeitpunkt habe ich mich umgedreht, habe geschaut, wer noch so ist. Damals für den Liebetichen oder Kräutles war das, im Kräutles in Unterläuben. Und war dort allein auf weiter Flur, Anfang September. Ich weiß, dass hier ein bekannter Winzer in Spitz hat einen Monat nach mir geerntet, also genau einen Monat versetzt. Ich war fertig, wie er begonnen hat. Das hat mir auch gezeigt, dass einfach, es gibt ganz andere Philosophien und jede hat eventuell seine Richtigkeit. Das ist ja nichts Falsches. Insofern, alles ist erlaubt. Und ich habe halt gelernt, mir selber treu zu bleiben und nicht mich beeinflussen zu lassen von einer allgemeinen Tendenz, die dann vielleicht, also ich kümmere mich nicht um Erntezeitpunkte von anderen Kollegen. Macht keinen Sinn.
War das von Anfang an so? Oder bist du schon in den Spitzengraben gekommen?
Nein, am Anfang war ich natürlich unsicher.
Ja.
Und habe schon überlegt und geschaut und mit Kollegen damals geredet noch, bis ich dann drauf gekommen bin. Also ich war ja damals auf der hiesigen Seite der Wachau meines Wissens der erste, der biologisch zertifiziert war.
Das hast du viele, gleich zu Beginn gemacht.
Ja. Aber da haben ja viele Kollegen noch gesagt, Bio funktioniert nicht in der Wachau.
Ja.
Ich weiß dann auch warum, weil die der Meinung waren, ohne Herbizide geht's auf den Terrassen nicht. Also die Vorstellung, dass man da mäht oder mit der Haue oder mit dem Pferd, wie wir das ab und zu machen, gehen, das war nicht vorzustellen für viele der Betriebe.
Ja.
Das hat sich auch deutlich gewandelt. Jetzt sind wir viele Biobetriebe in der Wachau. Und da habe ich gemerkt damals, dass es überhaupt keinen Sinn macht, mit Kollegen über Weinbau zu reden, weil die Vorstellung eine ganz andere war.
Mhm.
Ja.
Na, Eva, ich meine, zu der Zeit, ich meine, 2008, wie du beginnst, da sind ja alle anderen rundum, die jetzt dann so dazukommen, sind ja noch lang nicht so weit. Ne? Der Martin Muttenthaler macht gerade das erste Mal auch so Wein, ne? Der hat, glaube ich, 2006 angefangen, oder?
Ja, genau.
So die Zeit.
Ja.
Dann hast du halt das ganze Domäne Wachau, Roman Horvath kommt da gerade dazu, die fangen gerade an, sich komplett umzustrukturieren. Und so.
Brauchen natürlich länger.
Der Martin hat mir damals, wir haben uns dann befreundet schnell mal, das ist über, ich glaube, übers Fahrradlfahren gegangen.
Ah, sehr
und,
gut.
Und er hat ja damals den Heurigen noch gemacht.
Genau.
Und er hatte hier einen Einflüsterer, einen bekannten Winzer, weil er wusste ja nicht, wie man Wein macht noch wirklich. Also er war LKW-Fahrer bei der Domäne Wachau und musste dann, hat sein Heil gesucht im Weinmachen, nachdem er verabschiedet wurde dort. Und da muss man sich vorstellen, da hat er einen Kollegen gefragt, was er so macht, hat er mir damals erzählt. Und der hat ihm Dinge erzählt oder geraten, die er selber aber nie gemacht hätte. Also einfach, um ihn ein bisschen in die Irre zu leiten.
Ach Gott, so
danke für gar nichts.
Na super.
Ja, also so.
Schon schwierige Zeit quasi.
So haben wir dann, aber es war eine gute Symbiose, weil ich als Neuling hier keine Ahnung noch gehabt habe, wie man auf den Terrassen praktisch arbeitet.
Ja.
Da habe ich von ihm viel profitiert. Nachdem ich aber schon einen Markt hatte und viele Kontakte hatte und im ersten Jahr gar nicht so viel, also nachdem ich gefüllt hatte, meinen ersten Jahrgang, so viele Kunden bedienen konnte, weil ich einfach gute Kontakte schon hatte, habe ich ihn weiterleiten können. Händler, also da waren wir ein gutes Team.
Also das ist schon hilfreich. Am Anfang waren es so um die 1,5 Hektar, gell?
Genau. Die ersten 2-3 Jahre, ja. Dann ist Hochrhein dazugekommen, dann habe ich am Buschenberg vergrößert, Weitenberg ein bisschen mehr, dann hier im Spitzer Graben und jetzt habe ich 5,5 Hektar und das passt gut.
Also sehr gut.
Viel mehr will ich gar nicht machen. Ja, und würde ich größer sein, je mehr man Wein hat, desto mehr Probleme hat man. Also ich habe ungern Probleme. Und
schick gesagt, ja.
Ich bräuchte auch einen vierten Arbeiter dann. Und also.
Na klar, dann ist immer so jeder Schritt.
Ja.
Ist dann eine andere genau. Herangehensweise.
Hast du dann parallel ja noch andere Weingüter beraten?
Am Anfang schon, aber jetzt, das geht sich auch nicht aus.
Ja, sicher.
Ja.
Und wie war so die Stimmung am Anfang? Du hast eh vorher gesagt, die Leute haben halt gesagt, ja, da im Spitzergraben wird sowieso nichts reif, so quasi. Und jetzt hast du erzählt, dass im Martin quasi die Winzer, die er gefragt hat, sagen ihm halt so, machen wir das und führen ihn in die Irre.
Naja.
Wie geht es dann jemanden, der da jetzt neu reinkommt? Was haben sie sich bei dir überlegt oder was haben sie dir gesagt?
Die Leute da? Ich hatte 2008 mein schlimmstes Jahr in meinem Leben, glaube ich. Das war nicht sehr angenehm. Das hat mehrere Gründe. Das eine war einfach, dass viele Dinge, die ich da angegangen habe, auf den Terrassen gingen, einfach in die Hosen. Das war, man fängt dann an, mit der Rückenspritze zu spritzen und dann regnet es dir rein und du musst das alles wiederholen und das ist einfach irre anstrengend. Und trotzdem kommt dann die Pero und die Maschinen gehen eine nach dem anderen, ich habe ja damals keine neuen Geräte gekauft, sondern aber nur im kleinen Stil. Aber selbst die sind kaputt gegangen und dann muss man schauen, wie man die repariert, aber die Arbeit läuft einem davon. Also das war einfach, nicht sehr schön. Und parallel dazu, wie gesagt, bis auf den Martin habe ich mit niemandem dann mehr Kontakt gehabt, weil ich einerseits nicht wirklich wollte und andererseits mich schon gemerkt habe, dass man versucht hat, mich auch zu manipulieren. Und dadurch habe ich dann auch den Kontakt irgendwann abgebrochen und bin zum Einzelkämpfer geworden. Und ja, ab dem zweiten, dritten Jahr ging es dann eh. Und man kriegt dann auch mehr Sicherheit und so weiter. Ja. Und da waren schon also einige Kollegen, die mich beschimpft haben. Und weil ich eben nicht so gemacht habe, wie man erwartet hat. Ja, aber so lernt man auch was fürs Leben. Also es passt ganz gut.
Ja, aber das sind wahrscheinlich
die gleichen
Schule.
Leute, die jetzt so tun, als wäre das immer, hättest du das immer schon gewusst, dass das super ist, oder?
Nein. Also zum Beispiel, das war auch so ein Thema, wo man merkt, wie man auseinanderliegt von der Idee her, von der Philosophie. Der Lukas Bichler zum Beispiel, mit dem war am Anfang auch nicht gut auszukommen. Es war dann einige Jahre später, hat er mich extra angerufen, um sich zu entschuldigen. Also seitdem sind wir auch, also jetzt im Moment sind wir sehr gut befreundet und probieren zusammen und haben eine sehr ähnliche Philosophie und das macht Spaß.
Cool.
Ja.
Das heißt, es gibt da einen gewissen Wandel zumindest bei
ein paar Leuten. Ja, Wandel. Menschen verändern sich, auch. Nein, das ist ein dauernder Prozess.
Es würde mich schon interessieren, so ganz generell, wie hast du den Wandel im Spitzergraben jetzt wahrgenommen über die letzten 14, 15 Jahre?
Es ist deutlich trockener und heißer geworden. Ja. Also wir reden immer vom kühlen Spitzergraben, das betrifft aber die Durchschnittstemperatur übers Jahr gesehen. Also wir haben hier tatsächlich einen späteren Austrieb. Und wenn wir das Glück haben, dass genug Frucht übrig bleibt und nicht die Hälfte durch Trockenheit oder Hagel kaputt geht, haben wir schon auch spätere Lesen. Aber von kühl kann man hier im Sommer oft nicht mehr reden. Also es fehlt hier dieser ausgleichende, kühlende Aspekt von der Donau.
Ja.
Beziehungsweise im Winter das Wärmende dieser Wassermassen.
Mhm.
Und so ist hier das Klima sehr viel, hat mehr Amplituden nach oben oder unten.
Mhm. Extremer, ja.
Und Hagel ist hier ein viel größeres Thema als zum Beispiel in Unterläuben.
Mhm.
Was ich schon merke, ist, dass die Aufmerksamkeit vieler Winzer jetzt hier im Spitzergraben höher ist als noch vor 10, 15 Jahren.
Ja.
Also es suchen viele hier Lagen. Auch wie ich damals 2018 diese Wiese hier, wo der Fieslinger herkommt, gekauft hat, hat auch ein bekannter Winzer dann gemeint, gibt's nicht da irgendwo bei euch hinten eine Wiesen, die man kaufen kann? Da habe ich gesagt, ja, da bist du eine Woche zu spät, habe ich gerade.
Herrlich.
Also man weicht hier schon dort, wo es möglich ist, auf kühlere Lagen aus. Mhm. Ja.
Gut, es wird wahrscheinlich einfach nicht anders gehen, langfristig. Also ein bisschen umzudenken.
Und so von den Mitstreitern rundherum hat man schon das Gefühl, dass im Spitzergraben mehr denn je passiert, oder? So mit eben Grabenwerkstatt von der Vogelweide, die ein bisschen was erinnern haben, Muttenthaler Martin sowieso. Also man hat schon das Gefühl, der Spitzergraben ist aktuell zumindest bei den Nerds, bei den Freaks, hat er einen Platz auf der Karte.
Ja, weil es einfach hier, also der Hintergrund könnte auch sein, das fällt mir spontan jetzt ein, könnte schon auch sein, dass der Martin hat einmal gesagt, der Spitzergraben war immer, da waren immer die armen Leute. Und selbst wenn man hier mit den alten Winzern redet, dann wollen sie von mir mal wissen, wie schaut's denn draußen aus in der Wachau? Die sehen sich selber gar nicht als Wachau. Die Wachau, das sind die reichen Winzer draußen und die haben ihre Lagen und da kriegt man nichts. Und im Spitzergraben gibt's halt schon viele, wenn ihr rausschaut hier, so Brachen, wo früher mal Weingärten waren, so wie meine Brandstadt auch, die Fläche, das war fast ein halbes Hektar, die war 2009, wie ich sie kaufen konnte, war die verwildert. Also da ist 10 Jahre vorher, sind die Reben einfach abgeschnitten worden. Und das war eine verwilderte Gstetten. Und solche Lagen gibt es im Spitzergraben noch, die es halt sonst nicht gibt.
Ja.
Also man kann hier was bekommen. Und das macht das Ganze spannend.
Auch heute noch? Kann man heute auch was bekommen?
Es gibt Möglichkeiten, wenn zum Beispiel ältere Winzer wieder aufhören und keine Nachfolger haben, dann müssen sie irgendwas machen mit der Fläche. Und so bin ich ja nach und nach auch zu meinen Lagen dann gekommen. Ja. Und dazu kommt, dass schon sich herauskristallisiert hier ein eigener Weinstil. Also der, das macht einfach die Weine hier schon anders als an der Donau. Aber leider muss man sagen, sind die Erträge hier nie so, wie wir sie an der, das weiß ich, weil ich ja hier nur, ich sag mal, was habe ich jetzt, ungefähr 1/3 der Fläche hier habe und 2/3 habe ich an der Donau. Oder halbe wird es jetzt sein mittlerweile. Und das ist schon, da merke ich, was ich also in Unterläuben ernte, das ist eine Freude. Und das eben über die Jahre auch bei einer gewissen Ertragssicherheit.
Ja.
Und hier hat man halt große Schwankungen von einem Jahr zum anderen.
Ja.
2016 haben wir nichts geerntet. 24 haben wir hier sehr wenig geerntet. Einfach aufgrund von Spätfrost.
Ja.
Und der ist an der Donau, an den Lagen, nicht so relevant.
Hast du damals absichtlich sowohl an der Donau als auch da herinnen die Lagen gekauft, weil du gesagt hast, du möchtest diese Sicherheit haben oder was, weil es sich ergeben hat?
Zuerst was weiß ich, es ergeben hat. Und dann habe ich konkret schon gesucht hier. Vor allem ab dem Moment auch, wo ich hier zu Hause bin.
Ja, gut.
Und jetzt einen Großteil meiner Lage sehe ich hier vom Fenster raus.
Aber wäre das eher ein Punkt gewesen, dass du sagst, du würdest irgendwann einmal alles eintauschen, dass du nur herinnen
lagerst? Nein, das hat mir gut gepasst so. Es gab viele Jahre, wo ich hier Hagel hatte und draußen nicht oder umgekehrt. Also es hier, in den Jahren, wo ich hier ernte, retten mir die draußen, die Weingärten draußen das Einkommen.
Aber es war schon eine Entscheidung, sich hier niederzulassen. Ne? Also du hättest ja genauso sagen können, du bist irgendwo draußen, großen, weiten Wachau.
Ja, das ist ein Prozess gewesen. Ja. Das sind so kleine, ich kann mich erinnern, ich wollte einen Weingarten haben in Wösendorf, der mir gut gefallen hat. Und der wurde mir dann vor der Nase weggeschnappt und dann am nächsten Tag hat sich hier was aufgetan. Es kommt oft so, wie es kommen soll, mein Gott.
Ja, gut.
Und also, um so zu sagen, ich bin überzeugt, alles, was in der Wachau auf Terrassen ist, nicht nur hier, sondern auch auf der anderen Donauseite drüben, hat potenzielle Spitzenqualitäten, sind da hier möglich. Also das ist schon einzigartig in der Wachau. Sonst hätte man sich früher auch die Mühe nicht gemacht, auf Terrassen zu machen.
Und auch heute nicht, ne? Weil die Arbeit ist nicht leichter geworden.
Es ist schon irre, ne? Du hast irgendwann einmal in einem Interview gesagt, zwischen 5 und 10 Mal so hoch ist der Aufwand quasi für.
Habe ich das gesagt? Nein, so viel ist auch nicht. Nein, zwischen 3 und 5 Mal ist auch schon genug.
Das reicht.
Aber das stimmt. Hätte ich meine 5 Hektar, 5,5, alle traktorgängig, könnte ich es alleine machen. Da bräuchte ich meine 3 Jungs nicht.
Ja.
Aber weil die Laubarbeit, die kann man auch mit Lohnarbeitskräften spontan machen und konzentriert. Aber dadurch, dass wir auf Terrassen sind, das ist einfach die Bodenbearbeitung, ist der Pflanzenschutz, da braucht Schlagkraft. Und das geht alleine nicht.
Nein.
Ja, klar. Sag mal, Peter, du hast Hardegg damals auf Biodünn umgestellt.
Ja.
Hier sind wir von Anfang an Bio, aber nie Richtung Biodynamie gegangen.
Ja, richtig. Ja.
Wie ist das zustande gekommen?
Da bin ich recht pragmatisch. Also ich habe mich mit der Biodynamie sehr beschäftigt anfangs, vor allem auch dann mit der Person Rudolf Steiner. Und für mich bin ich dann drauf gekommen, dass das für mich nicht der richtige Weg ist. Also Rudolf Steiner war sicher ein großartiger, sehr charismatischer, sehr, sehr gebildeter Mensch und konnte gut überzeugen. Man muss das aber auch sehen aus der Zeit damals nach dem Ersten Weltkrieg, zu einer Zeit der Hungersnöte und Rezession und Mechanisierung, Industrialisierung und Kunstdüngerentwicklung ab 1904. Und da hat sich die Landwirtschaft wahnsinnig gewandelt. Und da war natürlich Rudolf Steiner mit seinem Wissen bei Landwirten dann auch, die ihn ja eingeladen haben, um Vorträge zu halten, hat ihnen neue Perspektiven gegeben. Ja, wie gesagt, nachdem ich mich mit der Person beschäftigt habe, immer weiter weggekommen wieder und habe selber für mich auch keine Verbesserung gesehen. Ich sag's ganz offen, kein gläubiger Mensch und kann auch nicht glauben an Dinge, wo ich keine naturwissenschaftliche Basis erkennen kann. Was ich schon gemerkt habe, ist, dass ich durch diese Beschäftigung mit der Biodynamie gemerkt habe, wie sehr ich mich dafür dann auch interessiere und also man macht die Arbeiten sehr viel bewusster.
Ja.
Und jemand, der so weit ist, um auf Bio umzusteigen, der will schon mehr machen, der beschäftigt sich damit. Und jemand, der diese ganze Erfahrungswelt der Biodynamie auch noch für sich lernt, das ist ganz logisch, dass so jemand bessere Weine macht.
Ja, wer also sich ganz anders
deswegen damit sind beschäftigt. Auch die biodynamischen Weine überdurchschnittlich groß, größtenteils.
Ja. Ja.
Aber wie gesagt, das muss jeder für sich selber herausfinden. Meine besten Freunde sind Biodynamiker. Und es ist von allen Seiten akzeptiert, wenn ich da nicht überzeugt bin.
Naja, aber ich glaube, du hast einen sehr, sehr guten Punkt, nämlich diese Beschäftigung mit der Pflanze, mit dem Weingarten. Ich glaube, da geht es im ersten Schritt noch gar nicht um das Thema, ob du jetzt da biodynamisch arbeitest oder nicht, sondern durch diese Beschäftigung bist du halt so viel näher dran, siehst halt so viel mehr Details und ob dann der Effekt tatsächlich ist, dass ich irgendwelche verschiedenen biodynamischen Praktiken anwende oder ob ich nicht einfach mehr mich mit meinem Weingarten beschäftigt habe,
ja. Das ist halt die Frage. Na, zum Beispiel das Dynamisieren, das ja ganz wichtig ist bei den Präparaten, da habe ich für mich schon gemerkt, weil das sollte man idealerweise oder eigentlich so wie es Steiner auch vorgesehen hat, manuell machen, also nicht mit Maschinen, sondern manuell eine Stunde lang rühren und Krause zu erzeugen und wieder rühren und Krause erzeugen und so weiter. Und bei dieser Tätigkeit, da kommt man in eine Trance, in einen Trancezustand. Und da sind viele Dinge, die man nicht erklären kann. Da bilde ich mir jetzt nicht ein, dass ich sage, das ist falsch.
Voll.
Sondern Voll. Das ist einfach nicht meine Überzeugung und meine Erfahrungswelt.
Korrekt. Ich glaube, wenn du dich da voll drauf einlässt, dann funktioniert das für dich
auch. Ja, sicher.
Sicher, ja. Warum auch nicht. Ja.
Ja.
Ich hätte nur eine Frage, die so ein bisschen auf deine zwei unterschiedlichen Leben abzielt.
Oh. Welche sind das?
Die als Marketer und die als Winzer. Und zwar damals, wie du dann wirklich dein eigenes Weingut gegründet hast. Hast du da im Hintergrund nochmal ein bisschen so dein intrinsisches Wissen über das Marketing und das Werben hervorgekramt und hast da ganz genau überlegt, wie sollte der Auftritt
sein? Ja, na, sicher. Ja, klar. Also ich habe ein Jahr Zeit gehabt, zum Beispiel auch mir meinen Auftritt und mein Etikett zu überlegen.
Ja.
Und das sieht ja jetzt eher traditionell aus.
Genau.
Und das entspricht mir aber auch, weil ich hier mit dem Anspruch in die Wachau gekommen bin, Weine so zu machen wie früher, also wie in den 70er, 60er oder vorher in diesen Jahren. Und von der Idee her schaut das ein bisschen altbacken aus, aber soll einfach signalisieren, dass ich altertümlich auch arbeite. Mhm. Ja, auch mit Pferd und so wie man früher gearbeitet mit Haue und Hacke und mit Baumpresse, die ich zwar nicht habe, aber so arbeite mit meiner pneumatischen Presse. und mit dem Mr. Most Oxidation, und das sind alles Dinge, die man halt früher automatisch gemacht hat und bevor es noch Mittelchen gab. Das war ein Punkt. Der andere Punkt, wo ich auch, ich habe immer, also ich Gott, ich hatte das Glück durch meine berufliche Arbeit davor, Freunde zu haben in der ganzen Welt, die einfach gewartet haben, bis ich den ersten Jahrgang hier herausbringe, um ihn dann zu kaufen. Das war ein großer Vorteil. Und so war ich immer ein bisschen so der Geheimtipp. Und das ist der Grund, warum ich auch heute nicht auf Social Media sehr aktiv bin, und weil das gar nicht notwendig war. Also man musste nicht sagen, hallo, das sind wir und das machen wir, sondern das war, Sommeliers haben oft dann den Wein verwendet, um ihren Kunden, ihren Gästen was zu zeigen, was sie nicht kannten. Mhm. Und deswegen habe ich bewusst nicht Social Media gemacht, also wie das begonnen hat. Mhm. Ich weiß nicht, ob das richtig war aus heutiger Sicht, weil jetzt eine neue Generation an Sommeliers gekommen ist, die unsere Weine nicht wirklich kennen, weil sie sich sehr stark an Social Media orientieren und Instagram. Hm. Jetzt machen wir zarte Versuche. Ich muss gestehen, ich kenne mich noch nicht aus, wie das funktioniert, um ein professionelles Posting zu machen. Ich habe keine Ahnung. Die Caroline, meine Frau, sagt dann immer, du, das solltest du reposten. Und dann sage ich, was ist das? Was heißt reposten? Also es fehlen mir da die Grundlagen. Mhm. Und jetzt macht sie das mehr als ich. Mhm. Und das mal schauen, was dabei rauskommt. Aber ich meine, die Arbeit, die wir da machen, brauchen wir uns nicht genieren. Und
na, das,
und das können ja ruhig, kann eine neue Generation ja auch erfahren und nicht nur, dass wir Geheimtipp bleiben, ja.
Definitiv, ja.
Das war sicher auch eine Erfahrung aus meinem beruflichen Vorleben, eben nicht zu viel Werbung beziehungsweise Marketing zu machen.
Ja.
Weil manche Dinge sich oft selber ergeben. Und sonst, also ich habe, bevor ich hier mich niedergelassen habe, war schon ganz klar, dass ich hierher will, aus gewissen Gründen. Und das war schon, es ist auch eine Marketing, Marketing-Ursache gewesen, hierher zu kommen, weil ich so lange im Weinviertel war, 14 Jahre lang, und gemerkt habe, wie hart es ist, dort Wein zu verkaufen.
Ja.
Und ich hätte mich auch dort selbstständig machen können. Aber wie gesagt, haben da die Voraussetzungen von den Böden her, also von dass eben alles traktorgängig ist dort, nicht gepasst. Und hier war schon auch dann die Idee, ich habe eine klare Vorstellung gehabt von dem Weinstil, den ich hier machen will, eben wie ich gesagt habe, so wie früher. Und deswegen ist das auch eine marketinggetriebene Entscheidung gewesen, sicher. Das Marketing ist ja, es hat immer so einen bösen Beigeschmack, da geht's ja nur darum, dass man Dinge ganz bewusst steuert, um letztendlich etwas verkaufen zu können.
Genau, damit die Weine genau dort landen, wo sie landen sollen.
Genau, also dieses Produktmix, und da gehört, also das Produktmarketing, und da wusste ich genau, wo ich hin will.
Ja. Ja, du hast mir das damals in unserem Telefonat 2022 sehr, sehr schön erklärt. Du hast gesagt, drei Punkte waren ganz essentiell dafür, dass du in die Wachau gehst. Einerseits das Thema Bodenverdichtung, das wir schon durchdiskutiert haben. Du hast gerade das Thema Stilistik genannt und du hast gesagt, natürlich war es für mich ja klar, dass die Wachau ein internationales Renommee hat und dass mir das auch helfen wird dabei, die Weine am Anfang verkaufen zu können.
Ja, sicher.
Das geht so ein bisschen Hand in Hand.
Dafür haben wir einen Sinn.
Und ja, damals schon gesagt, ja, 100% sinnvoll natürlich.
Ja.
Macht
ja, du, man muss schon sagen, die Wachau ist ja nicht zuletzt durch die Vinea, die ja, ich glaube 83, die Kategorien als Marke aufgebaut haben. Das ist ja, dadurch ist das Renommee gestiegen, das ist eindeutig. Ich mache ja, wie ihr seht, keine Kategorien, weil aus meiner Sicht ist mir das, also ich brauche das nicht, weil meine Kunden fragen nicht danach. Also ich verkaufe das nicht. Und es ist mir zu sehr der Fokus noch immer auf den Zuckergehalt. Ja, also der für mich eben kein Erntekriterium ist.
Dementsprechend widerspricht sie das ja, ne?
Ja, also ich ernte, wenn ich wenn ich will und nicht, wenn ich sage, jetzt ist der Zucker soweit.
Genau, ja, jetzt muss das Markt werden.
Aber das ist, wie gesagt, das muss jeder für sich selber entscheiden. Also nach wie vor sind ja die sehr erfolgreich, die Weine.
Ja, sicher. Absolut.
Aber der Grund, warum ich dann hierher bin, ja, war schon auch, es ist ein kleines Weinbaugebiet, gibt wenig Wein hier.
Ja.
Die Welt ist groß genug, dass wir alle, die wir in der Wachau sind, den Wein verkaufen können. Es geht ja in anderen Ländern derzeit nicht so gut, wo Überproduktion besteht. Da müssen Flächen gerodet werden.
Ja.
Und das ist nicht zu beneiden. Also,
nein, wirklich nicht.
Da ist schon in der Vergangenheit hier sehr viel richtig gemacht worden.
Ja, beziehungsweise hast du gar nicht den Raum, gar nicht den Platz und gar nicht die Manpower, dass du da alles überziehen könntest mit Rebflächen in diesen Regionen.
Ja. Ja.
Ich hoffe es gar nicht. Gut. Fragen wir zum Schluss die Frage, die wir jedem stellen.
Ja.
Und das ist,
was bringt die Zukunft?
Wie geht's weiter? Ja. In welchem Zeitrahmen?
Den kannst du auch
selber definieren. Also du kannst entweder uns erzählen, was du morgen machst, oder du kannst den Zeitrahmen ein bisschen weiter wählen. Und du sagst, es gibt gerade Entwicklungen, Sachen, mit denen du dich sehr beschäftigst.
Projekte,
in Richtung.
Wie
also
Zukunft?
Wenn du morgen weiß ich, ist einer der seltenen Besucher, dass mich ein Händler besucht, ein Partner, ich exportiere ja 80%, wie gesagt.
Wer kommt vorbei?
Morgen kommt mein New Yorker Importeur vorbei. Also New York ist einer meiner wichtigsten Märkte, muss man sagen. Ja. Also das freut mich sehr, dass ich den wiedersehe, weil ich werde immer wieder eingeladen, aber meine Partner verstehen dann auch, dass ich hier nicht wegkomme unter der Vegetationsperiode. Es ist einfach nicht möglich, nach Amerika zu fliegen. Und was ist die nähere Zukunft? Also wenn ihr den Weinstil ansprecht, ich habe nicht vor, groß auszuweiten meine Produktion. 30, 35.000 Flaschen, das reicht total.
Ja.
Da fällt mir ein, der Enrique, eben mein New York-Importeur, der hat mich mal gefragt, das ist jetzt auch schon 10 Jahre her, fragt er, du, also was produzierst du eigentlich? Wie viele Flaschen sind denn das? Und dann sage ich ihm, ja, damals waren es halt, ich weiß nicht, ich glaube 26.000.
Ja.
Und das sage ich ihm. Und dann schaut er mich an und sagt, was? Nur auf Manhattan könnte ich das verkaufen von deinem Wein.
Ehrlich.
Nicht und schlecht, Enrique.
Also der verkauft
schlecht.
Auf jeden Fall gut, das ist schon klar.
Also das ist, deswegen will ich trotzdem nicht größer werden. Von dem Weinstilistik her habe ich auch nicht vor, groß zu ändern, sondern einfach da noch mehr die Erfahrung mit dem Klimawandel zu bekommen, um dann entsprechend da zu reagieren. Und im Keller, da braucht man, also da wüsste ich jetzt nicht, was ich überhaupt noch ändern soll, nach 40 Jahren oder 40 Ernten, muss ich sagen, weil sind noch nicht 40 Jahre, aber ich war ja auf der Südhalbkugel auch immer wieder. Da passieren keine Sachen mehr. Da weiß man, was man macht. Beziehungsweise passieren viele Dinge aus dem Bauchgefühl heraus, viele Entscheidungen.
Irgendwelche Kuhwiesen, Kuhweiden, die zu Wein werden?
Du, was vor 10 Jahren noch ein Thema war, war Rotwein anzupflanzen, weil ich liebe Rotwein machen.
Ja.
Und mache auch einen Rotwein, der allerdings aus weißen Trauben gemacht ist. Also das ist meine Alternative, grüne Veltliner Alternative,
genau.
Ist jetzt kein echter Rotwein, aber von der Idee her ist er genauso gemacht, wie ich hier, ich sag mal, Pinot Noir machen würde.
Ja.
Mit Maischegärung im Monat und im Fass und so weiter. Also der hat auch Tannin. Mhm. Im schwarzen Glas probiert, habe ich schon viele hinters Licht geführt. Aber vor 10 Jahren hätte ich den Gedanken noch gehabt, eben in Unterläuben Syrah zu pflanzen.
Ja.
Nur da bin ich mehr mit dem Verpächter. Das ist die einzige Fläche, die ich gepachtet habe.
Ja.
Und das konnte ich ihm nicht antun, dort Syrah zu pflanzen. Aber das wäre auf diesen Gneisböden am Leubenberg, wäre das sensationell, glaube ich.
Glaube ja. Kann ich mir vorstellen, tatsächlich.
Und nachdem ich mit Syrah auch viel Erfahrung habe, habe ich, ich glaube, 10 Ernten gemacht im Weinviertel damals. War das so ein Traum immer ein bisschen. Aber jetzt bin ich 63, bis da mal, also wenn man in der Wachau was macht, dann muss das auf Weltklasse-Niveau sein. Nur irgendwas machen, ja, okay. Damit man halt auch einen Rotwein macht, nicht. Das macht keinen Sinn. Und deswegen den Anspruch, mit meinem Anspruch braucht es 10, 15 Jahre, bis der Wein dann so ist, wie ich will. Ja. Und du, mit 75 will ich mich mal zur Ruhe setzen.
Ja, du musst jetzt auch nicht nach Syrah verkaufen gehen.
Genau, genau.
Woher kommt die Liebe zum Syrah eigentlich?
Ja, das gehört für mich zu den großen Rebsorten der Welt. Ja,
für 100%ige Zuhörer, bitte.
Nein, das ist, also das, in Österreich haben wir ja Ähnliches mit Blaufränkisch, meiner Ansicht nach. Aber bei Blaufränkisch habe ich einfach zu wenig Erfahrung.
Mhm. Okay. Mhm.
Da habe ich nur 2 Jahrgänge, glaube ich, gemacht mit der Dorli Mur damals zusammen und dem Dirk Nieport noch. Das war 2002 und 2003.
Mhm. Ah, interessant.
2004, glaube ich, habe ich auch noch gemacht. Also da haben wir die Trauben dann zu Hardegg geholt.
Ach so.
Mit Füßen getreten, ja.
So sogar.
Ja, ja. Witzig.
Und dann war aber schon klar, dass ich eigentlich mein eigenes Projekt starten will. Okay. Und dann habe ich mich mit Dolly und Dirk damals geeinigt und habe mich wieder verabschiedet aus dem Projekt. Aber das waren meine 3 Jahre blaufränkische Erfahrung. Da habe ich mehr mit Syrah in dem Fall. Und Pinot Noir ist
schwierig.
Ist schwierig vom Klima und von den Böden her, glaube ich. Und vor allem, da liegt auch die Latte so hoch.
Ja. Ja.
Also da habe ich keine Idee, kein Konzept. Bei Syrah hätte ich es.
Ja.
Und sonst weißweinmäßig, mit Grüner Veltliner und Riesling, da brauche ich nicht noch was suchen.
Nein.
Ja, vor allem, wenn man so mit Grüner Veltliner arbeiten kann.
Wenn man das kann, dann
Riesling sowieso.
Und weil du sagst, Kühe oder Schafe, da sind wir zu klein. Also die Caroline macht was anderes. Hilft mir nur sporadisch. Und wenn du Tiere hast, musst du dich vollzeitlich drum kümmern. Und
kommst gar nicht mehr weg.
Ja. Und wir genießen aber unser Leben mittlerweile auch.
Ja, sicher.
Wenn wir, also vor allem an Wochenenden. Das ist auch ein Grund, warum wir keinen Abrufverkauf haben.
Verständlich.
An Wochenenden, weil das einfach, da brauchen wir Zeit für uns selber.
Ja, fair.
Irgendwann muss Ruhe sein.
Genau. Also keine großen Dinge, die habe ich in den 90er, 2000er Jahren schon für mich erwartet.
Nur Grundrissen.
Ich glaube, du hast nur Sachen gemacht, da mache ich mir auch keine Sorgen.
Nein, du, und wenn das, keine Ahnung, wenn meine Arbeit in der Vergangenheit Inspiration für andere war, dann soll es auch gut sein. Aber da kommen jetzt andere nach.
Es war auf jeden Fall sehr, sehr viel Inspiration, was wir auch schon im Podcast gehört haben, wie oft da gekommen ist.
Peter Feider Malberg.
Mhm. Ach so, wirklich?
Ja,
es gibt sehr, sehr viele Kollegen und Kolleginnen, die da referenzieren, weil halt du eben da so früh dran warst und halt einfach, glaube ich, immer so ein bisschen ein Paradebeispiel dafür warst, wie fein das geht und was da alles geht. Das ist sehr oft gefallen, ja.
Okay. Muss ich doch mal hören, einen Podcast.
Jetzt
muss ich
soweit
mal schauen, wie sowas geht überhaupt.
Wir zeigen es dann auch, ja.
Vielen Dank, lieber Peter.
Vielen lieben Dank.
Schön, dass wir da sein dürfen. Vielen sehr, Dank sehr für die Weine. Herrlich war es.
Wie erwartet. Danke fürs Interesse.
Wunderbar. Damit sind wir am Ende unserer Folge angekommen. Wir freuen uns sehr über Feedback und Weinvorschläge von euch. Schickt uns die gerne an kedi@weinfuerwein.at oder an michael@weinfuerwein.at. Achtung, die Weintipps nicht an uns beide gleichzeitig senden, ansonsten ist es ja keine Überraschung mehr. Folgt uns gerne auf Spotify und auf Apple Podcasts. Wir freuen uns auch sehr über Bewertungen auf den Plattformen. Auf Instagram findet ihr uns unter @weinfuerwein. Dort und auf unserer Website weinfuerwein.at bereiten wir euch immer Zusammenfassungen der Episoden mit Verkostungsnotizen, Fotos und Co. auf. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.